Mit dem Osterlied Christ ist erstanden, dem vermutlich ältesten liturgischen Gesang in deutscher Sprache, begrüße ich Sie ganz herzlich zur Osterausgabe von Weltkirche aktuell. Christus ist auferstanden. Er ist wirklich auferstanden. So begrüßen sich orthodoxe Christen am Ostermorgen und berühren damit den zentralen Punkt des Christentums schlechthin, den Glauben an die leibliche Auferstehung Jesu Christi. Schon Paulus bringt dies zum Ausdruck, wenn er im 1. Korintherbrief Kapitel 15 schreibt: Ist aber Jesus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Der Osterglaube ist jedoch heute auch bei vielen Christen ins Wanken geraten. Viele lesen die Bibel heute nur noch im übertragenen Sinne, als Buch voller Gleichnisse, aber ohne historischen Wert. Das sei falsch, sagt unser heutiger Gesprächsgast, der Düsseldorfer Historiker Dr. Michael Hesemann. Die Evangelien seien auch als historische Quellen sehr ernst zu nehmen, weil sie aus vielerlei Gründen von Zeitzeugen verfasst sein müssen. Um der Wahrheit näher zu kommen, bedürfe es mehr als nur des Schriftstudiums anhand der historisch-kritischen Exegese. Auch neueste Forschungsergebnisse, zum Beispiel auf dem Feld der Archäologie und der Reliquienkunde, seien heranzuziehen. Eines scheint klar: Wenn es Gott gefallen hat, als Mensch auf die Welt zu kommen, dann um sich finden und berühren zu lassen und auch um Spuren zu hinterlassen. Eine dieser Spuren ist nach Überzeugung vieler Christen das sogenannte Turiner Grabtuch. Ist dieses Sacra Sindone, wie die Italiener es nennen, das Tuch, in das der Leichnam Jesu nach der Kreuzigung eingewickelt wurde? Oder handelt es sich um eine Fälschung aus späterer Zeit? Darüber hat Berthold Pelster mit Michael Hesemann gesprochen.
Herzlich willkommen bei uns im Studio, Herr Hesemann.
Dankeschön.
Ja, alle paar Jahre wird das Turiner Grabtuch ausgestellt. Und wenn es dann wieder soweit ist, dann strömen die Menschen in Massen in den Dom in Turin, stellen sich in lange Schlangen, warten stundenlang, um dann für wenige Minuten nur einen Blick werfen zu können auf dieses Grabtuch. Warum geht von diesem Tuch solch eine Faszination aus?
Ja, wir haben ja noch Glück, weil noch nie so viele Grabtuchausstellungen innerhalb von 20 Jahren stattfanden wie in den vergangenen Jahren. Unsere Vorfahren, unsere Eltern haben teilweise halbe Jahrhunderte lang darauf gewartet und wir haben seit 1998 nun die vierte, ja beinahe die fünfte, wenn man die eintägige Ausstellung auf Anweisung von Papst Benedikt mitrechnet, innerhalb von knapper Zeit. Warum war Ihre Frage, und ich kann die Frage nur beantworten, weil 1900 Jahre lang die Menschen das Turiner Grabtuch zwar verehrt, aber nicht verstanden haben. Wir können heute in dem Turiner Grabtuch mit den Methoden der modernen Wissenschaft lesen wie in einem Buch. Wir haben einen Kreuzweg in einem Bild auf dem Grabtuch, den wir dann aber Stück für Stück entschlüsseln können mit einer Methode, die ich CSI Golgotha nenne, nach der kriminologischen TV-Serie, wo irgendwo auf dem Teppich ein Blutfleck gefunden wird und dann minutiös die forensischen Pathologen rekonstruieren, wie darauf ein Mensch zu Tode gekommen ist. Und genau das kann man mit dem Turiner Grabtuch auch. Und insofern spricht das Turiner Grabtuch mit einer Sprache, die auch der Mensch heute versteht, nämlich der Sprache der Wissenschaft.
Man braucht also wissenschaftliche Methoden, um dieses Grabtuch zu entschlüsseln, denn mit bloßem Auge sieht man gar nicht viel auf diesem Tuch. Was genau kann man sehen? Sie haben das Tuch aus der Nähe gesehen.
Ja, natürlich. Ich war bei jeder Ausstellung vor Ort dabei und dann auch länger als die paar Minuten. War ja auch bei Fachkonferenzen. Und was man sieht auf Anhieb erstmal auf diesem über 4 Meter breiten, über 1 Meter oder 4 Meter lang, über 1 Meter breiten Leinen, das sind erstmal Brandflecken. Brandflecken, die von einer sehr reichen Geschichte her rühren, einer sehr, beinahe schon abenteuerlichen Geschichte. Und die rühren her von einem Brand, der im 16. Jahrhundert in der Kapelle von Chambéry stattgefunden hat, wo man mit Mühe und Not das Grabtuch aus der brennenden Kirche retten konnte und das Feuer schon so lichterloh loderte, dass der Silberschrein, in dem es war, schon zu schmelzen begonnen hatte und Silbertropfen, flüssiges Silber da drauf tropfte und sich durchbrannte. Aber zum Glück konnte das Feuer schnell genug gelöscht werden. Dann sehen wir die Vorder- und Rückenansicht von einem toten Menschen, die Hände vor der Scham übereinander gelegt, ein Menschen, der offenbar gekreuzigt wurde, weil wir sehen in den Füßen und in den Händen Nagelwunden. Wir sehen auch eine starke Seitenwunde. Wir sehen auch die Spuren einer Geißelung auf der Rückenregion und wir sehen Dornenkronenspuren auf der Kopfregion von vorne wie von hinten. Und da kann man sagen, gut, gekreuzigt wurden natürlich in der Geschichte viele, gerade die Römer haben das relativ exzessiv betrieben, aber mit Dornen gekrönt wurde nur einer, von dem wir wissen, unser Herr Jesus von Nazareth. Und darum schon ist der Anblick ein klarer Hinweis darauf, wer dort verehrt wird und von welchem Vorgang, von welchem Justizmord in der Geschichte diese Spuren herrühren.
Eine große Überraschung gab es, als vor gut 100 Jahren das Grabtuch zum ersten Mal fotografisch abgebildet wurde. Was genau hat man damals herausgefunden oder was war die Überraschung?
Ja, das war die Geburtsstunde der modernen Grabtuchforschung. Da hat ein Secundo Pia, war sein Name, ein Amateurfotograf, um Genehmigung gebeten, als erster Mensch überhaupt das Turiner Grabtuch zu fotografieren. Hat das dann mit großen Umständen gemacht, auf fotografischen Platten, mal 7 Minuten, mal 11, mal 13 Minuten lang belichtet und kam dann bei Nacht in seine Dunkelkammer und hat dann für einen Augenblick gedacht, er hätte eine Erscheinung, weil dort, wo er dieses schattenhafte, geisterhafte Abbild auf dem Leinen fotografiert hat, erschien auf einmal völlig realistisch das Antlitz eines Menschen. Und da hat er begriffen, das Turiner Grabtuch hat die Eigenschaften, die auch ein fotografisches Negativ haben. Hier ist das gesamte Körperbild im Negativ auf dem Tuch und auf dem Foto erscheint es positiv. Kein Maler in der gesamten Geschichte der Menschheit hat je negativ malen können. Man hat überhaupt vor der Erfindung der Fotografie gar nicht gewusst, was das bedeutet. Keiner hat das verstanden. Dürer hat unter anderem, Cranach hat eine Kopie angefertigt und. Keiner von diesen genialen Malern hat begriffen, dass wir hier ein Negativbild haben. Und das hat die Entdeckung von Secundo Pia, von diesem Fotografen bewirkt, wo er heftig angegriffen wurde. Man hat behauptet, das wäre ein Betrug, eine Doppelbelichtung. Dann hat es 33 Jahre gedauert, bevor wieder ein Fotograf, Henri, die Erlaubnis bekam und auch den Effekt hatte. Und heute auf der Grabtuchausstellung, auf der, die wir in Deutschland haben, aber auch auf der Originalausstellung in Turin, kann jeder mit seinem Smartphone das fotografieren und mit einer App dann das Foto ins Negative umkehren und hat genau den Secundo Pia-Effekt. Wir haben hier ein Negativbild, aber ein Negativbild ist noch nicht die vollständige Beschreibung, aber dazu kommen wir noch.
Was auch verblüffend ist, das ist, dass ja diese Spuren, die auf dem Tuch zu erkennen sind, gar nicht durch Farbe bewirkt worden sind, sondern es sind andere Ursachen, die dieses Abbild hervorgerufen haben müssen.
Genau, diejenigen, die behaupten, das Turiner Grabtuch wäre eine Fälschung aus dem Mittelalter, müssten erstmal erklären, wie denn überhaupt das Abbild auf dem Grabtuch entstand. Und man hat keinerlei Pigmente gefunden, keine Farbspuren, keine Hinweise auf Säuren oder irgendetwas, sondern dort, wo das Körperbild ist, haben wir nur eine verstärkte Vergilbung auf den obersten Fasern des Tuches, eine Schicht etwa so dünn wie die Haut einer Seifenblase. Da auf einmal haben wir die Vergilbung, eine verstärkte Vergilbung und Austrocknung der Fasern. Was bewirkt Vergilbung? Eigentlich nur Strahlung. Sie können Vergilbung überprüfen, wenn Sie ein Blatt Papier nehmen, auf die Fensterbank legen, einen Blumentopf da drauf und dann ein paar Monate warten. Dann hat man drumherum dieses gelb gewordene Papier, das nennt man Vergilbung, durch Strahlung. Aber welche Strahlung hat ja ein Abbild in das Tuch gebrannt? Da sind wir schon vor einem, stehen wir vor einem Mysterium. Und als Christen können wir natürlich weiter spekulieren und die Frage stellen, steht es mit dem großartigen Phänomen der Auferstehung in Verbindung? Wir können nur eines mit Sicherheit sagen, man hat viele, viele Grabtücher von ägyptischen Toten, Mumien, Binden, man hat Grabtuchüberreste auch in Judäa gefunden von Grabtüchern. Nirgendwo, auf keinem Grabtuch eines anderen Menschen hat man einen Körperabdruck.
Die Bedeutung des Turiner Grabtuchs für den Glauben ist heute das Thema bei Weltkirche aktuell. Bertolt Pelster befragte hierzu den Historiker und Buchautor Michael Hesemann.
Was man aber findet auf diesem Grabtuch von Turin, das sind Blutspuren. Was können Sie darüber sagen?
Ja, man hat auch dann überlegt, ist das Farbe oder hat man Tierblut genommen, wie in der Kunst gerne verwendet wurde, und hat dann das Blut untersucht und hat festgestellt, nein, das ist menschliches Blut mit der Blutgruppe AB. AB kommt nun in Deutschland enorm selten vor, in Europa enorm selten vor, aber es gibt ein Volk, in dem AB etwa ein Viertel der Bevölkerung hat, nämlich bei den Juden in Israel. Warum? Weil die Juden lange in Ägypten gelebt haben, in Afrika gelebt haben also und dann in Mesopotamien und dann sich natürlich allerhand vermischt haben und darum diese Mischblutgruppe, die Mischung von A und B, AB, häufig vorkommt. Man hat aber nach amerikanischen Studien noch was anderes festgestellt, Überreste von DNA. Nämlich eine DNA, wie sie bei einer ganz bestimmten jüdischen Familie nur vorkommt. Das nennt man den Cohen-Haplotyp. Alle Mitglieder dieser Familien Cohen, Kuhn und Cohen haben ihn. Und der deutet darauf hin, dass all diese Mitglieder der Familie einen gemeinsamen Vorfahren hatten, der vor 3500 Jahren lebte. Nun, die Familie Cohen behauptet, sie wären die Nachkommen der Leviten, der Priesterfamilie, des Priesterstammes im alten Israel. Und die waren wirklich alle Nachkommen von Aaron, von dem Bruder von Moses, der vor 3500 Jahren lebte. Und dann hat natürlich die biblische Überlieferung, die sagt ganz klar, das Lukas-Evangelium, Maria hatte eine Verwandte, die mit einem Priester verheiratet war, die also mit einem Leviten immerhin verheiratet war. Und die frühe Überlieferung außerhalb der Bibel sagt auch, Maria war über ihre Mutter Anna eine Levitin. Anna stammt aus dem Hause Levi, ihr Vater Joachim wiederum aus dem Hause David. Und darum könnten wir Leviten oder Kohen-DNA in der Tat bei Jesus von Nazareth erwarten. Und das wäre wiederum eine weitere Bestätigung.
Erwarten müsste man aber auf der anderen Seite, dass Blut, das ist ja ein organischer Stoff, sich im Laufe von 2000 Jahren doch eigentlich zersetzen müsste, auflösen müsste. Warum ist denn trotzdem dieses Blut noch erhalten?
Nun, man hat erstmal auch menschliches Blut auf anderen Grabtüchern gefunden, Mumienbinden und. Also Blut bleibt schon in seiner Substanz erhalten. Vor allen Dingen hat man hier aber auch eine Beimischung gefunden von Aloe. Und Aloe oder Aloe wird verwendet, um Blut zu konservieren, konserviert, auch um Leichname zu konservieren, auch für Mumien wurde das verwendet. Und darum kann man sagen, dass dieser Pflanzenstoff das Blut auch gut erhalten, gut konserviert hat.
Herr Hesemann, man hat das Grabtuch von Turin auch unter dem Mikroskop untersucht und dabei Blütenpollen festgestellt und gefunden. Welche Rückschlüsse kann man aus diesen Dingen ziehen?
Die Idee hatte ein genialer Forensiker, Professor Frey von der Universität Zürich, einer der führenden Kriminologen, die wir in Europa überhaupt gehabt haben, auch die deutsche Kripo und Interpol ausgebildet hat. Und da hatte er eine einfache Idee, auf Stoff findet man immer Blütenpollen. Man kann, wenn man ein Sakko untersucht, von Ihnen oder mir feststellen, wo Sie in Urlaub waren, wenn Sie es dabei gehabt haben, weil einfach unterschiedliche Regionen verschiedene Pollen haben. Und dann hat er mit Klebestreifen, die er draufgedrückt hat, abgezogen hat auf Objektträger, geklebt hat, mit denen hat er gearbeitet, die Objektträger dann unter das Mikroskop geschoben und festgestellt, ja, natürlich, viele Pollen aus dem Raum Europa, Italien, Frankreich, wo es verehrt wurde, aber dann auch Pollen aus der heutigen Türkei. Aber die häufigsten Pollen, die er finden konnte, die stammten von einer Pflanze mit dem Namen Gundelia torneforti. Und die taucht vor allen Dingen im vorderasiatischen Raum auf, bis hin ins Hochland von Juda. Gut, da muss das Grabtuch also schon mal gewesen sein, aber dann fand man die zweithäufigste Pflanze, von der man Pollen fand, die hatte eine weniger große Verbreitung, Sigophyllum domossum, taucht vor allen Dingen auf dem Sinai, auf der Halbinsel Sinai auf und dann bis hoch in das Tote Meer. Und es gibt nur einen Streifen auf der Landkarte, auf der ganzen Welt, an der wir beide Gundelia torneforti und Sigophyllum domossum gemeinsam finden. Und das ist der schmale Streifen zwischen Hebron und Jerusalem. Nur dort in der Region kommen beide parallel vor und die blühen in den Monaten März, April. Nun wurden die Daten von Professor Frey in Frage gestellt, auch da gab es Kritiker, er ist dann auch früh verstorben. Ein amerikanischer Professor hat dann die Objektträger erworben und einem israelischen Botaniker, Professor Avinoam Danin von der Hebräischen Universität Jerusalem, vorgelegt. Und der hat nicht nur den Befund von Frey bestätigt, der hat dann auch am Grabtuch selber arbeiten dürfen und hat auch Abdrücke dieser Pflanzen gefunden, dass man sagen kann, der Tote wurde wirklich mit Blüten dieser Pflanzen, gerade Sigophyllum domossum, hat wunderschöne Blüten bestattet, beigesetzt. Und darum kann man sagen, er ist definitiv beigesetzt worden in der Region zwischen Jerusalem und Hebron in den Monaten März, April.
Und man hat sogar Straßenschmutz auf dem Grabtuch gefunden, auch mit dem Mikroskop untersucht. Was hat man daraus an Erkenntnissen gewonnen?
Ja, auf den Fußsohlen, dann auf dem Knie, auf dem blutigen Knie und auch auf der Stirn und der Schläfe hat man Straßenstaub gefunden. Und jeder Straßenstaub hat eine eigene geologische Signatur, abhängig davon, was für Gestein wir in der Umgebung haben. Weil Straßenstaub ist im Endeffekt die Überreste vom verwitterten Gestein. Und die geologische Signatur auf der Elemententafel von dem Straßenstaub auf dem Grabtuch von Turin ist identisch mit Straßenstaub, den man noch heute in Jerusalem finden kann. Also auch da kann man sagen, der Mann auf dem Turiner Grabtuch ist barfuß auf den Straßen von Jerusalem gewandelt und dabei offenbar mehrfach gefallen. Er hat ein aufgeschlagenes Knie, der Straßenstaub dran. Er ist auch auf die Stirn, auf die Schläfe gefallen. Also Minimum 3 Stürze, 3 Fälle. Wie auch immer die zustande kamen, wir können uns das denken, wenn wir an den Kreuzberg denken, wo man auch heute noch von 3 Fällen spricht. Aber auch hier wiederum eine klare geografische Zuordnung.
Der Historiker und vielgelesene Sachbuchautor Michael Hesemann hat für den deutschsprachigen Raum eine Ausstellung über das Turiner Grabtuch konzipiert. Im Gespräch mit Berthold Pelster verriet er uns, was es über dieses Sacra Sindone zu wissen gibt.
Wie schaut es denn mit der zeitlichen Einordnung aus? Gibt es Indizien, die darauf hinweisen, dass dieses Grabtuch tatsächlich 2000 Jahre alt sein könnte?
Rahmen wir erstmal den Befund, den wir haben, chronologisch ein. Die Römer haben Hunderttausende von Menschen gekreuzigt, aber Gekreuzigte wurden normalerweise bei den Römern nicht bestattet. Die wurden verscharrt oder die blieben hängen. Die Römer haben in ihrer zynischen Art gesagt, der Gekreuzigte, der nährt viele Vögel und was dann runterfiel, das bekamen eben die Hunde. Das war das abschreckende Beispiel. Nur in einem römischen ursprünglich Vasallenkönigreich, das dann später einem Prokurator unterstellt wurde, da durften die Toten bestattet werden, weil die Römer die mosaischen Gesetze bei den Juden respektiert haben. Das war ja kein unterworfenes Gebiet, das war ein Vasallenkönigreich, was dann in ein Protektorat umgewandelt wurde. Und noch als die Römer dann nach dem jüdischen Aufstand unter Titus Jerusalem belagert haben, haben sie den Juden gesagt, warum habt ihr einen Aufstand gemacht? Wir haben eure religiösen Gebräuche, auch wenn die uns seltsam erschienen, immer respektiert. Wir haben euch sogar erlaubt, dass er die Hingerichteten bestatten durfte. Man hat in Jerusalem auch in Gräbern die Überreste von Gekreuzigten, wo noch die Nägel in den Fußknochen steckten, gefunden. Also allein, dass ein Gekreuzigter bestattet wurde, bedeutet, es muss im ersten Jahrhundert, irgendwann vor dem Jahre 66, wo der Aufstand begann, stattgefunden haben. Und in dieser bestimmten Region. Dann hat man aber noch mehr. Man hat nicht nur mit der Methode von Secundo Pia eben fotografiert und festgestellt, es war negativ. Man hat auch mit einem Computer festgestellt, dass das Turiner Grabtuch die Eigenschaften von einem Hologramm hat. Dass wirklich holographisch, dreidimensional da etwas hineingebrannt wurde in das Tuch. Und dann hat man festgestellt, alles wunderbar, die Proportionen medizinisch völlig korrekt, wie man es nie in der Kunst in einer derartigen Genauigkeit dargestellt hat, mit einer Ausnahme, irgendetwas Merkwürdiges war auf den Augen. Dann kam man auf die Idee, eventuell Münzen. Die Juden haben den Toten Münzen auf die Augen gelegt, damit die Augenlider verschlossen blieben. Und hat dann diese Flächen vergrößert und Buchstaben entdeckt. Buchstaben, wie sie typisch waren für die Inschrift einer Münze, die unter Pilatus geprägt wurde in den Jahren 29 folgende, nicht der häufigen Prägung, sondern einer Fehlprägung, wo der Münzmeister am Anfang der Serie noch einen Fehler gemacht hat und wo wir heute weltweit 3 Exemplare von haben. Also eine eindeutigere Datierung gibt es gar nicht, nachdem im ersten Jahrhundert unter Pilatus irgendwann im März, April der Mann auf dem Turiner Grabtuch bestattet worden sein musste. Aber nun können Sie einwenden und an die Radiokarbon-Datierung erinnern und gerne können wir auch das Thema behandeln.
Ja, damit sprechen Sie einen Punkt an einer Untersuchung, die man vor einigen Jahren durchgeführt hat. Und dabei soll herausgekommen sein, dass dieses Grabtuch wohl doch eher aus dem 12., 13. Jahrhundert ungefähr stammen müsste. Wie schätzen Sie dieses Untersuchungsergebnis ein, das ja umstritten ist?
Nun, erstmal muss man fragen, ist die Radiokarbon-Methode unfehlbar? Und da können Sie jeden Althistoriker fragen, wie oft Archäologen in einem Konflikt geraten zwischen dem Fund der Erdschicht, meinetwegen, in der ein Fund gemacht wird, und allem, was wir wissen davon, wie wann eine Keramik oder eine Bestattungslitte ausgeschaut hat, und dem Radiokarbonbefund. Man hat sogar in ägyptischen Gräbern Mumienbinden und Mumienradiokarbon datiert und einen Unterschied von 1700 Jahren in der Radiokarbondatierung festgestellt. Die Leiche war angeblich 1700 Jahre älter als die Mumienbinden, in die sie eingewickelt wurde. Und das geht natürlich gar nicht. Und da muss man sagen, da spielen viele Faktoren eine Rolle. An allererster Stelle die Kontamination, gerade auch wenn ein Objekt über 2000 Jahre lang immer wieder gehandhabt, beweihräuchert wurde, die Menschen davor Kerzen abgebrannt haben, Kleriker mit ihren, Entschuldigung, damals fettigen, ungewaschenen Fingern, wo gerade noch die Hühnerkeule mitgehalten wurde, das Grabtuch festhalten und den Gläubigen zur Verehrung präsentieren. Da gibt es jede Menge Kontamination, und gerade die Proben für die Radiokarbondatierung wurden von den Ecken entnommen, wo das Tuch auch dunkel ist vor Fett und vor Menschenhänden, die dort dran gegriffen haben.
Kann man denn dann sagen, insbesondere auch als Historiker, dass das Grabtuch von Turin so etwas wie ein historischer Beweis der Auferstehung Jesu ist?
Nun, der Beweis für die Auferstehung ist natürlich schwer zu formulieren, weil wir können nur von einem Beweis reden, wenn wir wirklich klären können, im Labor klären können, wie dieser Abdruck entstand, dass er wirklich nur durch die Auferstehung entstanden sein kann. Und das kann man wiederum natürlich nicht, weil man dafür eben die Auferstehung reproduzieren müsste im Labor. Und das können wir nicht. Wir können aber sagen, es ist durchaus ein Hinweis auf die Auferstehung, ein Indiz für die Auferstehung. Allein schon dass eben der Leichnam, der darauf gelegt wurde, nicht verweste. Man kann auch sagen, von der Intensität der Blutflecken, dass der Kontakt eben unterbrochen wurde. Nach etwa 40 Stunden haben die forensischen Pathologen errechnet. Und darum spricht schon einiges dafür, dass wir hier wirklich dem Auferstandenen begegnen. Dass wir mit dem Turiner Grabtuch eben nicht irgendein dubioses Relikt aus der Vergangenheit haben, sondern wirklich auch eine Ikone der Auferstehung gemalt oder man sagt bei Ikonen geschrieben, geschrieben mit dem Blut der Passion und dem Licht des Ostermorgens.
Herr Hesemann, wer will, kann diese Ikone aus allernächster Nähe mit eigenen Augen anschauen. Das wird in Turin möglich sein. Können Sie noch ganz kurz als letzte Frage etwas zu dieser Ausstellung in Turin sagen?
Ja, die Turiner Grabtuchausstellung beginnt am 19. April und endet, ich glaube, am 25. Juni. Währenddessen haben jeden Tag von morgens bis abends die Pilger die Möglichkeit, es werden natürlich wieder 2 Millionen Menschen erwartet, aber die Möglichkeit, sich vorher anzumelden und dann in Schlangen zu warten und für ein paar Minuten, 2 Minuten für ein Gebet vorbei zu defilieren, können dann aber im Schiff der Kirche auch stundenlang im Gebet verharren und vor dem Turiner Grabtuch nur mit einem kleinen Abstand eben. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, die nächste Ausstellung wird im Heiligen Jahr 2025 wohl erst stattfinden. Also es lohnt unbedingt, dass man nach Turin fährt. Für diejenigen, die nicht die Möglichkeit haben, in Deutschland, in Berlin und dann im süddeutschen Raum, in Passau, in Regensburg, in Augsburg, haben wir auch unsere Grabtuchausstellung, Stuttgart später auch, die hier auf Tournee geht, von den Maltesern. Auch da wird ja die Adresse mit allen Daten eingeblendet.
Das Grabtuch von Turin, eine Brücke zum Glauben, eine faszinierende Reliquie, die vielleicht auch zur Anbetung des Gottessohnes führen kann. Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Danke fürs Kommen.
Danke Ihnen. Die Botschaft, die das Grabtuch hier hat, ist ja die Botschaft des Ostermorgens. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Und ich hoffe, dass gerade heute, wo wir doch oft leben, als wäre Gott tot, dass gerade heute eben diese Botschaft noch tiefer in unser Herzen getragen wird und wir begreifen, er ist wahrhaft auferstanden. Danke.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Über das Grabtuch von Turin haben wir heute gesprochen mit dem Historiker und Buchautor Michael Hesemann. Und ich nenne Ihnen jetzt nochmal den Titel seines Buches ganz langsam zum Mitschreiben. Es trägt den Titel »Das Bluttuch Christi – Wissenschaftler auf den Spuren der Auferstehung«. Es ist im Herbig Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Gegen Ende unserer Sendung wollen wir noch kurz in den Irak blicken. Dort plante rund die Hälfte der vertriebenen Christen, das Osterfest in ihrer zum Teil stark zerstörten Heimat zu feiern. Kirche in Not finanziert und fördert den Wiederaufbau der christlichen Dörfer in der Ninive-Ebene. Aber die Lage ist dort noch immer gespannt und auch gefährlich. Darüber hat das Kölner Domradio mit dem Kirche in Not-Experten Berthold Pelster gesprochen. Ich darf mich an dieser Stelle schon von Ihnen verabschieden und Ihnen gesegnete Ostertage wünschen. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.
Das ist tatsächlich mal eine richtig gute Nachricht. Im Irak planen immerhin rund die Hälfte der vertriebenen Christen, das Osterfest in ihrer Heimat zu feiern, trotz der Zerstörungen und der schwierigen Gesamtlage. Aber wir stellen uns die Frage, wie sicher ist die Lage denn dort? Und kann man dort tatsächlich wieder halbwegs gut leben? Beim Wiederaufbau hilft das katholische Hilfswerk Kirche in Not und der Pressereferent dort ist Berthold Pelster. Der ist mir jetzt zugeschaltet. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Tröster.
Wir reden da ja über die Ninive-Ebene im Irak. Dort sind viele Christen vertrieben worden, aber sie kehren jetzt also zu Ostern zurück. Das klingt unheimlich positiv. Ist es das auch?
Naja, zunächst einmal sind diese Christen heilfroh, dass ihre Heimat befreit worden ist vom sogenannten Islamischen Staat. Die Terroristen sind vertrieben worden. Das heißt natürlich nicht unbedingt auch schon, dass die Gegend dort jetzt sicher ist. Man muss immer damit rechnen, dass einzelne terroristische Banden zurückkehren. Aber weitgehend ist diese Gegend befreit. Was natürlich sehr tragisch ist, das ist, dass viele Häuser zerstört worden sind. Kirche Not hat zusammen mit Verantwortlichen vor Ort im letzten Jahr, vor gut einem Jahr, eine Bestandsaufnahme gemacht und hat festgestellt, dass 13.000 Wohnhäuser von Christen mehr oder weniger stark zerstört worden sind. Die Häuser weisen große Löcher in den Wänden auf, die sind mit Granaten beschossen worden, die Wohnungen sind in Brand gesteckt worden. Also so ganz einfach ist eine Rückkehr nicht möglich.
3000 zerstörte Häuser sind jetzt wieder aufgebaut, das ist auch dann etwa ein Viertel erst. Wie geht das denn überhaupt, dann dort zu leben?
Also der erste Schritt ist natürlich, dass man überhaupt mal wieder Wohnraum schafft, dass man also die Schäden an den Häusern, wenn auch nur notdürftig, wieder behebt. Manche Häuser sind schon richtig gut wieder repariert worden. Dazu braucht es zum einen Geld natürlich. Das hat Kirche in Not bereitgestellt und einige andere Hilfsorganisationen haben hier viel Geld bereitgestellt, damit das möglich ist. Es braucht aber auf der anderen Seite auch viele helfende Hände und die hat man natürlich. Viele dieser christlichen Flüchtlinge haben ja mehr als 3 Jahre in Erbil gelebt oder in der Umgebung, im kurdischen Teil des Iraks, waren da aber praktisch in der Fremde. Denn dort wird kurdisch gesprochen, die irakischen Christen sprechen aber eher Aramäisch als ihre Muttersprache oder Arabisch als eben die weit verbreitete Sprache im Irak. Sie waren in der Fremde, hatten oft keine Arbeit, lebten in sehr prekären Wohnverhältnissen, in Notunterkünften. Die sind froh, wenn sie jetzt endlich mal wieder was tun können, wenn sie zurückkehren können in ihre Heimatorte und dort mithelfen können, alles wieder aufzubauen.
Wenn Sie sagen, die Christen in Ninive, die sprechen vielfach Aramäisch, dann ist das ja tatsächlich auch wie zu Jesu Zeiten. Jetzt ist Ostern auch das höchste Fest der Christenheit. Wie wichtig ist das auch vom Signal her, diese Rückkehr jetzt?
Also, dass diese Christen Aramäisch sprechen, hat ja auch damit zu tun, dass das uralte christliche Gemeinden sind. Die führen ihre Wurzeln teilweise zurück bis in die Zeit der Apostel. Also zum Teil gibt es seit 2000 Jahren Christen in dieser Gegend, in der Ninive-Ebene, in dem Land Mesopotamien. Und die große Gefahr war ja immer und ist auch bis heute noch, dass das Christentum vollständig ausstirbt im Irak. Früher gab es mal mehr als 1,5 Millionen Christen. Heute sind es vielleicht noch 250.000. Davon waren bis vor kurzem 120.000 Flüchtlinge. Also fast jeder zweite Christ im Irak ist ein Flüchtling, ein Binnenflüchtling. Da ist es natürlich ein großes Signal, wenn jetzt 40.000, 50.000 Christen schon wieder zurückgekehrt sind in die Ninive-Ebene, dort ihre Häuser wieder aufbauen. Das gibt enorme Hoffnung, auch wenn noch viele Probleme gelöst werden müssen. Die Menschen müssen wieder Arbeit finden. Also es gibt noch viel zu tun. Es muss Sicherheit geschaffen werden. Aber es ist ein großes Aufbruchssignal. Und wir sind froh, dass wir dort mithelfen können.
Schönes Schlusswort. Das sagt Berthold Pelster vom katholischen Hilfswerk Kirche in Not. Fast jeder zweite vertriebene Christ im Irak feiert also Ostern tatsächlich in seiner Heimat. Und darüber haben wir gesprochen. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne, Frau Tröster.